So, jetzt ist es 12.10 Uhr und da gibt es auf Radio 3 einen neuen musikalischen Stolperstein. Das Projekt des Landesmusikrats mit Unterstützung von Radio 3 und dem Verein Musica Reanimata. Da versuchen Berliner Schülerinnen und Schüler, verfolgte Musikerinnen und Musiker der NS-Zeit aus dem Vergessen zu holen. Heute ist das Siegfried Translateur. Wiener Praterleben heißt ein Walzer von ihm. Den hat er als 17-Jähriger noch unter seinem Geburtsnamen Salo komponiert. Und dieser Walzer, der ist heute als Sportpalast-Walzer bekannt. Wir werden da auch gleich mal reinhören. Der Komponist hat Anfang des 20. Jahrhunderts das Berliner Musikleben wesentlich mitgeprägt. Er war so bekannt wie Paul Linke und trotzdem, heute weiß doch kaum jemand noch, wer er war. Ja, und jetzt haben eben Schüler und Schülerinnen der 10. Klasse der Wolfgang-Borchert-Schule Berlin mit dem Musikhistoriker Albrecht Dümling gesprochen und Sie können uns somit so einiges über das Leben von Siegfried Translateur erzählen.
Radio 3. Musikalische Stolpersteine.
Der Berliner Sportpalastwalzer, denken viele. In echt heißt das Stück ganz anders und ist von einem Komponisten, den heute kaum noch jemand kennt.
Wir sind die Klasse 10b aus der Wolfgang-Borchert-Schule in Spandau und haben einen musikalischen Stolperstein über Siegfried Translateur geschrieben.
Translateur wurde 1875 in Bad Karlsruhe in Oberschlesien geboren, das heute Pokoj heißt und in Polen liegt. Eigentlich hieß er mit Vornamen Salo. Man weiß nicht besonders viel über seine Kindheit, sagt der Musikwissenschaftler Albrecht Dümling.
Schon als Junge soll er von Musik besessen gewesen sein. Das war ein uneheliches Kind, die Mutter war nicht einmal 16, das war also etwas schwierig. Und dann kam das Kind zu dem Großvater, Salomon Translateur. Es gab dort an dem Ort eine kleine Synagoge und dieser Salomon Translateur, der Großvater, war Kantor in dieser jüdischen Gemeinde und dort ist Translateur aufgewachsen. Und er war eben begeistert von Musik, aber der Großvater wollte, dass sein Enkel Kantor oder Rabbiner wird. Rabbiner ist Prediger auch in einer jüdischen Synagoge. Und er hat dann sein Kind auf eine Rabbinatsschule, also in eine jüdische Schule geschickt, damit er diesen Beruf als Rabbiner lernen soll. Das hat aber dem Jungen gar nicht gefallen. Der wollte Musik machen und ist aus dieser Schule geflohen, mit einem Freund zusammen, nach Wien.
Die Rabbinatsschule war in Ungarn, erklärt uns Herr Dümling, also nicht weit von Wien. Wie der damals 16-jährige Salo aber dorthin gekommen ist, weiß er auch nicht.
Eine Eisenbahn gab es schon, ja. Dann wäre er wahrscheinlich mit der 4. Klasse gefahren von Budapest nach Wien, das ist denkbar. Und in Wien hat er dann schnell geguckt, wo kann man Musik hören. Er hatte ja gar kein Geld, er konnte also keine Konzerte bezahlen. Wo wird draußen im Park Musik gemacht, im Freien? Er hatte vorher schon im Schlosspark von kleinem Ort Karlsruhe, wo er lebte, in Schlesien, Musik gehört.
Wenn man heute in Wien rausgeht, kann man verschiedene Parks besuchen und dort live gespielte Musik hören. Der größte Park heißt Prater. Es gibt sehr viele Lichter, ein großes Riesenrad und verschiedene andere Attraktionen. Zu Translateurs Zeit 1891 war das Riesenrad noch nicht gebaut, aber es gab jede Menge Tanzkapellen.
Tanzkapellen, wo Wiener Walzer gespielt wurden. Und solche Melodien hat sich der junge Salo, hieß er noch Salo Translateur, angehört und fand das ganz toll und hat gesagt, ich möchte auch sowas komponieren.
Mit 14 Jahren hatte Salo zwar Unterricht am Konservatorium in Breslau gehabt, aber wie alle Instrumente in einem Orchester zusammenspielen, das wusste er noch nicht.
Er hat das Musikmachen gelernt durch das Nachmachen. Er hat genau geguckt, was machen die Kapellmeister im Wiener Prater. Da gab es ja die Praterkapellen. Er hat dann nachdirigiert. Er hat auch gesagt, so ungefähr muss ich das machen. Einfach durch Nachahmung zum Beispiel von Johann Strauss, der dann noch gelebt hat, hat er sich selbst als Kapellmeister ausgebildet.
Für das Tanzen im Prater musste man Eintritt bezahlen. Damit wurden die Musiker der Tanzkapelle bezahlt. Ein Tanzmeister leitete die Paare an. Er war so etwas wie eine Mischung aus Tanzlehrer und DJ. Aber Schallplatten gab es damals noch nicht. Deshalb sagte er der Kapelle, was als nächstes gespielt werden sollte.
Dort war es so, wenn man tanzen wollte, musste man 10 Kreuzer zahlen, sagen wir mal 5 Euro oder was. Das war für arme Leute zu viel. Das konnten sie gar nicht bezahlen für einen Tanz oder für eine Tanzrunde. Und dann gab es aber für die Ärmeren Tanzrunden, wo man nur 4 Kreuzer zahlen müsste. Und der Tanzmeister hat dann gesagt, jetzt kommt, dann sind die Ärmeren auf die Tanzfläche gegangen, haben gesagt, so, jetzt brauchen wir nur noch 4 Kreuzer zahlen.
Siegfried Translateur hat dieses Klatschen so beeindruckt, dass er es in sein berühmtestes Stück Wiener Praterleben hineinkomponiert hat.
An Siegfried Translateur, dass er nicht nur Musik für die reicheren Leute gemacht hat, dass sie auch tanzen können, sondern auch für die Leute, die nur 4 Kreuzer bezahlen konnten und es dann eben ausgedrückt hat mit den 4 Klatschern.
17 Jahre alt war Salo Translateur, als er dem Walzer Wiener Praterleben schrieb. Das 4-mal Klatschen machte das Stück beliebt. Vielleicht hat Translateur da schon seine ersten Fans gehabt.
Aber leider hat er die Noten für das Wiener Praterleben verkauft an einen Verlag in Breslau. Und da war er geschäftlich nicht sehr erfahren für 20 Reichsmark. Das ist nicht sehr viel Geld. Für 20 Reichsmark hat er das verkauft. Und damit hat dann dieser Verlag das Geld verdient, wenn die Noten gekauft wurden.
Wie viele Jahre Translateur in Wien blieb und wann er nach Leipzig umzog, ist nicht bekannt. Nur, dass er auch noch andere Walzer und Märsche an den Verlag in Breslau verkaufte. Und dass er als Kapellmeister immer besser wurde und schließlich in die Reichshauptstadt Berlin zog.
Ab 1899 war er in Berlin, hat dort ein eigenes Orchester gehabt mit 90 Musikern, ein großes Orchester. Da gab es ein ganz großes Weinrestaurant, Rheingold am Potsdamer Platz, mit 4000 Sitzplätzen, also ein riesiges Restaurant.
Auftritte hatte Translateur auch im Metropoltheater oder im Lunapark, einem sehr großen Vergnügungspark am Hallensee, den es heute nicht mehr gibt.
Dann trat er auf als Kapellmeister, er hat dirigiert das Orchester und um wirkungsvoll zu sein, hat er einen Schnäuzer gehabt wie Kaiser Wilhelm. Das heißt, er hat den Schnurrbart nach oben gezogen und das haben damals viele gemacht, weil sie den deutschen Kaiser Wilhelm II. Geliebt haben. Er hat dann auch einen Automobilmarsch geschrieben. Hurra, der Kaiser kommt und durfte sogar auf der kaiserlichen Yacht, wir wissen ja, in Berlin war das Schloss von Kaiser Wilhelm, hat er dann das dort dirigiert. Er hat sich dann 1910 den Namen Siegfried gegeben. Er war sehr deutsch, hat sich sehr deutsch empfunden und die Regierung auch unterstützt, den Kaiser unterstützt. Und Siegfried ist ja ein ganz deutscher Name, der Held aus Wagner-Opern, Siegfried der Drachentöter. Siegfried ist ein starker Mann, also ein Held. Und er wollte auch ein Held sein, nannte sich dann Siegfried Translateur. Und dieser Siegfried Translateur gehörte bis 1933 zu den erfolgreichsten und populärsten Unterhaltungsmusikern seiner Zeit.
Siegfried Translateur war damals mindestens so berühmt wie Paul Linke, den heute noch viele Menschen kennen. Auch er schrieb beliebte Unterhaltungsmusik. Berliner Luft ist sein berühmtestes Lied.
Paul Linke, der war auch erfolgreich. Der war sozusagen, die waren Rivalen, aber auch irgendwie Freunde, Konkurrenten, aber sie haben sich ganz gut verstanden. Es gibt Bilder, wie er mit Paul Linke Skat spielt. Paul Linke, der hat auch Walzer geschrieben, eben wie Berliner Luft, Luft, Luft und Märsche. Der war clever, kann man sagen. Der hat ein Apollo-Theater gemietet, wo er aufgetreten ist. Er hat dann einen Apollo-Verlag gegründet, wo seine Werke gedruckt wurden, wo er das Geld bekommen hat, wenn die Noten verkauft worden ist. Und das hat dann Translateur zum Vorbild genommen und hat auch einen Verlag gegründet, den Lyra-Verlag. Lyra wie die Leier. Er hat dann nicht mehr dirigiert, aber mit seinem Verlag hat er sehr viel Geld verdient. Sehr viel Geld verdient. Er hat sich eine teure Wohnung gekauft in der Günstelstraße 15 in Berlin-Wilmersdorf. Perserteppiche, tolle Einrichtung. Hat geheiratet, hatte einen Sohn Hans und war also ein sehr wohlhabender Mann.
Vielleicht kannten nicht alle Berlinerinnen und Berliner Siegfried Translateurs Gesicht, aber jeder hatte schon seine Musik gehört.
Kurt Tucholsky, ein berühmter Schriftsteller aus Berlin, der hat ein kleines Gedicht geschrieben, »Hast du einen Walzer im Gehör und weißt nicht, wer ihn machte, stammt er gewiss von Translateur, der diesen Tanz erdachte.«
Siegfried Translateurs Walzer kannten und liebten viele, viele Menschen. 1923 kam zu dieser Musik noch etwas hinzu, das sie unsterblich machte. Ganz in der Nähe von Siegfried Translateurs Lyra Verlag in der Günselstraße stand ein Gebäude, das es heute nicht mehr gibt.
Der Berliner Sportpalast wurde 1910 eröffnet für Sportveranstaltungen, Eislauf und für Radrennen. Diese Mode des Radrennens, wo man im Kreis fuhr, kam aus New York. Man hat tagelang Radrennen gemacht, tagelang, 6-Tage-Rennen, die Six Days in New York. Das war im Sportpalast eine große Halle für 10.000 Leute. Und dann war dort eine Kapelle, Otto Kernbach. Und die haben dann eben, weil das so beliebt war, das Stück Wiener Praterleben gespielt. Und es war dort im Publikum ein Mann, der total begeistert war für Fahrradrennen. Aber er hatte sich das Bein gebrochen, er konnte nicht mehr Fahrrad fahren. Er war aber als Fan immer dabei und der hat dann, wenn das da-da-di-da-di-da-dim, da hat er, kann jemand hier pfeifen mit Fingern? Ja, sowas. Das hat er gemacht. Dieser Mann, der hatte also immer eine Krücke, der hieß Krücke, der war ein Berliner Original. Der war immer auf den billigsten Plätzen ganz oben und dann haben schließlich alle mitgepfiffen und das hieß, das ist der Sportpalastwalzer.
Der Sportpalastwalzer wurde der große Renner bei allen Sportveranstaltungen, nicht nur beim Sechstagerennen, über viele Jahre.
Bis 1933 Adolf Hitler und die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Juden wurde es verboten, als Schauspieler oder Musiker öffentlich aufzutreten oder Geschäfte zu besitzen. Und es gab ein Aufführungsverbot für Musik, die jüdische Menschen komponiert hatten. Auch für Siegfried Translateurs Walzer.
Was geschah denn da mit dem Sportpalastwalzer? Tja, da haben sie festgestellt, großes Pech. Unser Lieblingsstück ist von einem Juden komponiert. Dürfen wir eigentlich nicht mehr spielen. Und dann hieß es, wir wollen aber noch den Sportpalastwalzer hören. Und das Verrückte ist, noch bis 1937, obwohl es längst verboten war, ist immer noch der Sportpalastwalzer gespielt worden, verbotenerweise.
Vielleicht war das ein Grund, warum Siegfried Translateur nicht aus Deutschland weggegangen ist. Sein Sohn Hans wanderte nach Südafrika aus. Siegfried Translateur blieb. Er musste seinen Verlag verkaufen und bekam dafür viel weniger Geld, als er wert war. Aber er fühlte sich weiter als Deutscher und wollte nicht weggehen aus Berlin.
Er war ein bisschen naiv. Er hat dann gesagt, ja, wenn die Gestapo mich holt, mir kann man nichts vorwerfen. Das hat er gesagt. Leute haben ihm gesagt, Mensch, du musst raus. Dann musste er schließlich seine Wohnung unter vermieteten Leute reinnehmen und dann schließlich Anfang 1943 Zwangsarbeit leisten.
Für alle Berlinerinnen und Berliner war das Leben inzwischen unsicher. Siegfried Translateur wurde zwar nicht in ein Konzentrationslager deportiert, aber er fiel auf eine böse Lüge der Nationalsozialisten herein.
1943 wurde damals schon Berlin bombardiert. Da waren schon die ersten Bombenflieger der Amerikaner und Engländer und es wurden schon im Zentrum Häuser zerstört. Berlin brannte es schon zum Teil. Da war er immer noch da. Und dann wurde ihm ein Angebot gemacht, was perfide war. Da wurde gesagt, ja, wir haben da so eine wunderbare Siedlung nördlich von Prag in Böhmen, im Protektorat Böhmen, das heißt Theresienstadt. Und wenn Sie den Heimeinkaufsvertrag unterschreiben, lieber Herr Translateur, dann dürfen Sie dort wohnen, Sie kriegen Gesundheitsversorgung und Sie haben dort ein sicheres Leben mit Ihrer Frau. Dann sagt er, das mache ich doch. Ich fahre nach Theresienstadt.
Im April 1943 kam er in Theresienstadt an und erlebte ein böses Erwachen. Das war ja gar keine schöne Siedlung, sondern eine Festung von Mauern umgeben.
Und da haben die Deutschen ein Ghetto, ein Judenghetto eingerichtet. Ein Ort, wo nur Juden sind. Da wurden sie eingesperrt. Das war ein riesiges Ghetto. 40.000 Juden waren da ganz eng im Raum. Und er sah, dass die Betten ganz dicht standen, dass das Essen schlecht war. Und sagte, um Gottes Willen, wo bin ich da gelandet?
Musik machen konnte Siegfried Translateur dort auch nicht mehr. Und eine Volkszählung der Lagerleitung im November 1943 war für ihn, wie für viele andere Menschen, eine zu große Anstrengung.
Dann mussten alle Einwohner, alle 40.000, mussten zu Fuß in ein nahegelegenes Tal gehen, bewacht von der SS, und standen dann dort von morgens um 8:30 bis abends um 20 Uhr. Alte und junge Leute standen dort und kriegten nichts zu trinken und nichts zu essen. Und dann wurde gezählt, 1, 2, 3, und nochmal zählen wir, 1, 2, 3, 5, 6, bis 40.000. Da waren viele krank, da sind einige umgefallen, die konnten nicht so lange stehen. Ältere, er war ja schon Ende 60. Im Januar ist er ins Krankenhaus gekommen und ist im März gestorben. Grab gab es nicht, er ist verbrannt worden. Immerhin, es gab ein Krematorium. Die Asche wurde in einen Papiersack gesteckt und es wurde ganz schlicht nur ein Name draufgeschrieben. Ganz trauriges Ende.
In der Pallerstraße 4 in Schöneberg erinnert heute eine Gedenkplatte mit Handschuhabdrücken im Beton an den Sportpalast Walzer. Und in der Günzestraße 4 liegt ein Stolperstein vor der Tür des ehemaligen Lyra Verlags.
Na, ich würde sagen, dass ich die Musik am Anfang nicht so gefeiert habe, aber nachdem ich diese Story gehört habe...
Also zuvor habe ich noch nie klassische Musik wirklich gehört, aber durch ihn kann ich klassische Musik jetzt wirklich hören und ich finde, es entspannt auch einen irgendwo.
Ich finde es traurig, dass er so unbekannt war, obwohl er so ein großer Musiker war und im Herzen sich sehr viel Mühe gegeben hat.
Siegfried Translateur fand immer Wege, seine Musik zu spielen, obwohl man ihn aufgrund seiner Religion nicht akzeptierte.
Ich persönlich respektiere sehr, dass er seine Musik bis zum Ende gespielt hat, auch wenn er das Gesetz nicht eingehalten hat.
Ich bin froh, dass wir diesen Podcast machen konnten, um seine traurige Geschichte zu verbreiten.
Ich bin auch froh, dass es diesen Podcast gibt und seine traurige Geschichte haben wir jetzt gehört. Dass man ihn eben auch kaum noch kennt, ist auch traurig, bis auf seinen Walzer eben. Mit Hilfe von Radio 3-Redakteurin Julia Kaiser haben Schüler und Schülerinnen der 10. Klasse der Wolfgang-Borchardt-Schule Berlin diesen musikalischen Stolperstein zur Erinnerung an Siegfried Translateur geschaffen. Wie gut, dass die Nürnberger Symphoniker gerade seine Musik aufgenommen haben auf dem Album Wiener Praterleben. So können wir sie jetzt auch gleich noch mal hören.